herzliches Willkommen zum Frauengesundheitspodcast von Generation Pille. Mein Name ist Christina Fischer und ich helfe dir, die wirklich entscheidenden Faktoren der Hormongesundheit zu verstehen und auch in deinem Alltag anzuwenden. Und das Ganze auf ganzheitlicher und integrativer Weise. Herzlich willkommen und schön, dass du wieder dabei bist. Happy Friday. Ich hoffe, dass du gut in den Tag gestartet bist und vielleicht, ja, auch jetzt dich schon aufs Wochenende freust, wenn du die Folge am Freitag hörst. Von daher, Happy Weekend und einen guten Start ins Wochenende. Ich habe dir heute ein super, super spannendes Thema mitgebracht und ich bin heute auch tatsächlich mal wieder alleine. Ich mag ja Solo-Folgen eigentlich echt gerne, aber gleichzeitig liebe ich auch Interviews, deswegen ja, könnt ihr gerne mal Feedback geben. Auf Instagram könnt ihr uns gerne eine Nachricht mal schicken, was ihr besser findet, Interviews oder eben entsprechend auch die Solo-Folgen. Ich mag inzwischen beides ganz gerne, auch wenn ich am Anfang mir echt schwer getan habe, hier alleine zu sitzen und nur mit mir selbst zu sprechen. Aber ich merke immer wieder, dass ich auch gerne einfach über Frauengesundheit spreche. Und deswegen bin ich dann irgendwann so im Flow, dass ich es auch gar nicht mehr merke. Und ich habe dir heute ein ganz, ganz spannendes Thema mitgebracht, anlässlich einer Frage, die ich in der letzten Fragerunde bei Generation Pille bekommen habe. Und da ging es um den AMH-Wert und ich sehe das immer und immer wieder, dass ich Kundinnen habe, die eben anhand des AMH-Werts, ich werde gleich noch erklären, was das ist, wer das jetzt nicht weiß, das ist Anti-Müller-Hormon, sich total verrückt machen und in Panik ausbrechen und ja, teilweise natürlich auch das, was von den Gynäkologinnen und Gynäkologen dann übermittelt wird, zum Beispiel mit diesem AMH-Wert werden sie nicht mehr schwanger werden oder ja, genau, also ne, das ist ja immer dann so ein direkter, oh Gott, Hilfe, so, was ist das eigentlich? Und deswegen habe ich gedacht, wir sprechen heute mal über Eizellreserven und Fruchtbarkeit und eben auch entsprechend dem Anti-Müller-Hormon, was da sehr, sehr gerne als ja, der Richtwert genutzt wird, um eben auch Aussage treffen zu können, wie gut es eben um die Eizellreserve steht und ob Frauen eben dann entsprechend Kinder bekommen können oder nicht. Schon mal vorab, ich persönlich finde, dass dieser AMH-Wert viel zu starr beleuchtet wird und eben die ganzen Faktoren, die dann da doch mit reinzählen, eben teilweise auch ausgeklammert werden. Aber lasst uns gerne mal so ein bisschen früher in unserem Leben anfangen. Und zwar, wenn wir zur Welt kommen, haben wir Frauen 1 bis 2 Millionen Eizellen. Und ich finde, das ist auch eine absolut verrückte Zahl. Das heißt, wir kommen schon mit einer wahnsinnig großen Eizellreserve eigentlich zur Welt. Bis zur Pubertät sinkt das dann natürlich schon weiter ab. Wir sind dann so meistens zwischen 300.000 und 400.000 Eizellen, die dann eben dann mit Eintritt der Menarche und somit natürlich dann dem ersten Zyklus und generell einem Zyklus ist es dann eben so, dass wir so uns um die 300.000 bis 400.000 Eizellen bewegen. Ab dann haben wir eine stetige Abnahme in jedem Zyklus. Das heißt, die Reserve wird von Zyklus zu Zyklus weniger und eben so lange weniger, bis wir dann eben in der Menopause sind. Dann haben wir eben entsprechend dann dieses Alter erreicht, wo ja die Eizellreserve eben sehr, sehr niedrig ist und wir dann entsprechend auch irgendwann nicht mehr fruchtbar sind. Das ist bei uns Frauen ja einfach auch ein Phänomen, dass wir diese Phasen haben, die Phasen des Lebens, also nicht nur den Zyklus als Phase, sondern natürlich auch die Phasen des Lebens. Das heißt, in der Pubertät bekommen wir überhaupt erstmal einen Zyklus, wir werden fruchtbar und irgendwann ist diese Zeit eben einfach dann auch zu Ende und wir kommen in die Menopause. Und natürlich gibt es dazwischen auch noch, ja, sage ich mal, Übergangsphasen. Aber da haben wir den Männern, ja, sage ich mal, sind wir in gewisser Form eben nicht unser Leben lang fruchtbar und die Männer eben tendenziell schon. Ja, was ich immer ganz, ganz spannend finde, ist zu beobachten, wie früh die Menarche inzwischen bei jungen Mädchen eintritt. Ich bin da immer wieder ganz baff, wenn ich höre, dass das unter 10 teilweise passiert. Normal ist eigentlich zwischen 12 und 13 und dann die Menopause so zwischen 45 und 55. Und die höchste Fruchtbarkeit liegt bei uns Frauen zwischen 20 und 30 Jahren. Ab 30 nimmt das stetig weiter ab und ab 35 beschleunigt sich tatsächlich auch dieser Rückgang an Fruchtbarkeit, weshalb man dann meistens auch sagt, und ich mag diesen Begriff eigentlich nicht, aber es wird trotzdem halt oft verwendet, ab 35 tickt dann auch unsere biologische Uhr. Und das ist eben so, weil dort die Fruchtbarkeit, die Eizellreserve sinkt. Mit 40 haben Frauen natürlich auch noch eine Chance, theoretisch schwanger zu werden. Das ist es gibt auch inzwischen sehr viele coole Stories, wo man sieht, hey, okay, die Frauen achten auf sich, die haben einen guten Lebensstil, die schaffen es dann auch eben eine gesunde Schwangerschaft auszutragen, aber das Risiko für Fehlgeburten und auch für Fehlbildungen, für Behinderungen und so weiter steigt eben dann auch mit dem Alter von 40 oder ab 40. Das ist auf jeden Fall erstmal so der grobe Rahmen. Ich persönlich habe jetzt dann auch schon für mich lustig, weil es wäre ja schön, wenn es so funktionieren würde, Frage bekommen, ob man denn nicht mit der Pille dann auch seine Eizellreserven konservieren kann, weil man natürlich ja mit der Pille den Eisprung unterdrückt und dementsprechend ja auch nichts von der Reserve sozusagen aufgebraucht wird. Aber das ist tatsächlich nicht so, weil die Eizellen reifen trotzdem weiter heran, aber es kommt eben nicht zur Ovulation, also zum Eisprung, und diese verfallen dann einfach. Ja, also wenn es nicht zum Eisprung kommt, es verfallen diese. Und genau deswegen kann man das nicht so sagen, ja, man nimmt jetzt die Pille und friert damit Eizellen ein. Aber es gibt natürlich gerade bei den amerikanischen Unternehmen da draußen die Methode des wirklichen Eizelleneinfrierens. Dann werden Eizellen entsprechend entnommen, diese werden eingefroren und dann der Frau eben wieder zugeführt, wenn sie dann zu einem späteren Zeitpunkt schwanger werden möchte. Habe ich tatsächlich auch eine Kundin betreut, die eben in einem amerikanischen Unternehmen arbeitet und wo das eben gang und gäbe ist, dass die Frauen ab 30, 31, 32 genau sich diesem Vorgang unterziehen. Das macht aber tatsächlich auch ganz, ganz viel mit dem Zyklus, mit dem Hormonsystem. Das ist ein Eingriff ins Hormonsystem, den ich persönlich nicht machen würde, dem ich mich nicht unterziehen würde. Aber natürlich ist, und da sind wir, auch wenn man sagt, Frauen sind immer selbstbestimmt in jeglichem Bereich und können Karriere genauso mit Kindern vereinbaren. Ja, das stimmt definitiv, aber es ist eben trotzdem so, dass wir aus der biologischen Sicht her eben ein gewisses Zeitfenster haben, in dem wir fruchtbar sind und dann auch die Chance auf eine gesunde Schwangerschaft, ein gesundes Kind eben einfach höher ist. Und es muss halt eben auch erstmal funktionieren. Und aber es gibt eben Frauen, die gerne in den frühen 30ern bis vielleicht Ende 30 Karriere machen wollen und deshalb dann eben entsprechend sich da so einem Eingriff unterziehen. Wie gesagt, ich persönlich würde es nicht machen, weil das hängt natürlich auch mit einer Stimulierung zusammen, dass eben der Körper eben da auch teilweise überstimuliert wird und das hat einfach Folgen und das wird ganz, ganz häufig meiner Meinung nach nicht genügend mit einbezogen, wenn man Frauen diese Möglichkeit eben auch bietet als Unternehmen. In Deutschland ist das, soweit ich weiß, ich habe das jetzt noch nirgendwo gehört, aber jetzt nicht ganz so verbreitet wie eben in Amerika. Genau, das war das Thema Eizellen einfrieren mit der Pille. Funktioniert also nicht, ist ein absolutes Mythos. Solltet ihr auf jeden Fall nicht nutzen, sonst gäbe es wahrscheinlich durchaus sehr viele Frauen, die das machen würden. Aber es ist eben nicht der Fall, weil eben nur die Ovulation, der Eisprung unterdrückt wird. Ja, dann finde ich auch immer wieder ein ganz, ganz spannendes Thema. Frauen, die eben zu mir kommen und sagen, ich bin frühmenopausal. und sind dann entweder Ende 20, Anfang 30 und haben das eben als Diagnose von ihrer Gynäkologin oder ihrem Gynäkologen bekommen. Und hier möchte ich im Podcast jetzt die Chance nutzen, hier auch aufzuklären, wenn du die Diagnose früh menopausal hast, dann solltest du auf jeden Fall dich mit der hypothalamischen Amenorrhoe auseinandersetzen. Weil bei der hypothalamischen Amenorrhoe, hierzu haben wir auch eine Podcast-Folge schon mal gemacht, bleibt die Periode aus und das meistens aufgrund von Stress. Stress in dem Sinne, dass wir zum Beispiel ein zu hohes Sportpensum fahren, einen zu geringen Körperfettanteil haben, sehr kontrolliert unsere Energiezufuhr handhaben, das heißt sehr wenig essen bei hohem Sportpensum. Das kann auf jeden Fall zu hypothalamischen Amenorrhoe führen und bedeutet erstmal, dass die Signalgebung im Gehirn nicht richtig funktioniert. Na, dass der Zyklus sozusagen bereits im Gehirn gestoppt wird, weil eben der Körper in dem Moment nicht genügend Ressourcen hat und hätte, um eben eine Schwangerschaft auszutragen. Das heißt, wenn wir eben genau diese hypothalamische Amenorrhoe haben, ist es sehr oft so, dass die Hormonproduktion sehr niedrig ist. Und das wird dann meistens, wenn eben die Periode ausbleibt, man dann sich die Hormonwerte mal anschaut, dann wird oft gesagt, das ist ja eine ganz, ganz verminderte Hormonproduktion. Und dann wird häufig gesagt, es könnte eine frühe Menopause sein. Deswegen, also wenn du diese Diagnose hast, lass bitte auf jeden Fall oder ja, überprüfe mal, ob du vielleicht auch eine hypothalamische Amenorrhoe haben könntest. Das ist, wie gesagt, ein Faktor, der dann eben auch wieder behoben werden kann, wenn wir die Stressreduktion wirklich ganz, ganz konsequent durchziehen und da wirklich mehr Dinge in unser Leben bringen, die uns gut tun und Akutmaßnahmen zum einen machen, um das Nervensystem zu regulieren, aber vor allem eben mehr essen, weniger Bewegung, Sport deutlich reduzieren, eher auf regenerative Sportarten setzen. Da ist man auf jeden Fall dann gut im Game und bekommt auch durchaus seinen Zyklus wieder ins Laufen und kann dann sozusagen eben entsprechend auch wieder einen regelmäßigen Zyklus haben. Dann in diesem Zuge wird auch sehr, sehr häufig dann der AMH-Wert bei Frauen genommen. Und dieser ist wild diskutiert, habe ich zum Intro dieser Folge schon mal kurz gesagt. Und das hat mich auch veranlasst, heute diese Folge hier aufzunehmen. Der AMH-Wert oder auch das Anti-Müller-Hormon gibt Auskunft über die Eizellreserven einer Frau. Und normalerweise wird dieser Wert genommen, wenn Frauen eben Probleme haben, Kinder zu bekommen, also schwanger zu werden. Meistens wird es tatsächlich dann auch erst nach einem Jahr Fertilität, das heißt Unfruchtbarkeit, getestet. Gleichzeitig wird es aber auch beim Ausbleiben der Periode zum Beispiel mal mitgemacht. Deswegen ist auch sehr, sehr häufig, dass wenn die Periode ausbleibt, dass dann auch der AMH-Wert eben sehr, sehr niedrig ist und dann eben das auf eine hypothalamische Amenorrhoe zurückzuführen ist. Deswegen wird dieser Wert eben oft genommen und oft wird daraus resultierend wirklich Panik verbreitet. Panik verbreitet, weil ich will nicht sagen, dass es manche gibt, die sehr uneinfühlsam sind und unempathisch, aber doch möchte ich schon irgendwie sagen, weil ich habe echt schon wilde Stories gehört, dass dann ganz krass gesagt wird, mit dieser Eizellreserve wird es aber schwierig für sie mit dem Schwangerwerden, ohne richtig zu gucken, was steht eigentlich dahinter und diesen Wert als komplett starren Wert zu betrachten. Und das ist einfach heute in verschiedenen Studien auch schon überholt, dass das ein starrer Wert ist. Und das eben möchte ich heute dir auf jeden Fall mitgeben, gerade wenn du bei dir festgestellt wurde, dass du einen sehr niedrigen AMH-Wert hast oder eben auch einen sehr hohen AMH-Wert. Das passiert nämlich dann, wenn die Diagnose PCOS im Raum steht. Das geht meistens miteinander einher, dass diese Dinge dann verknüpft sind. Ja, deswegen ist es einfach super, super wichtig, dass man sich genau oder nicht nur auf diesen einen Wert bezieht und den analysiert, sondern eben entsprechend wirklich den ganzen Lebensstil, die ganze Situation mit einbezieht und dann wirklich schaut, woher könnte das kommen. Sehr, sehr häufig werden nämlich gerade bei PCOS vermehrte Antralfollikel festgestellt und eben genau das ist eine Momentaufnahme und das sage ich auch immer wieder, gerade auch wenn wir Hormonwerte im Blut nehmen oder eben einen Ultraschall machen, das sind Momentaufnahmen und es kann wirklich im nächsten Zyklus, es kann am nächsten Tag tatsächlich schon anders aussehen und das ist immer ganz, ganz wichtig. Zudem hat man auch festgestellt, dass gerade bei jüngeren Frauen, jünger als 35, der AMH-Wert schwanken kann. Natürlich schwankt im Zyklus sogar. Das heißt, selbst der Tag, an dem ich den Wert genommen habe, kann eben schon für einen hohen oder für einen niedrigen Wert stehen. Und das, diesen Wert dann zu nehmen und zu sagen, das gibt an, wie fruchtbar oder wie fruchtbar du auch nicht bist, das ist halt kritisch, wenn wir wirklich diesen Wert als starren Wert, der eben sich nicht verändern kann, ansehen. Und das ist einfach nicht so. Also, wenn du jetzt hohe oder niedrige AMH-Werte hast, sagt das erstmal noch nichts über deine Fruchtbarkeit aus. Weil, und das ist mir jetzt ganz besonders wichtig, das zu sagen, die Eizellqualität ist tatsächlich entscheidend. Na, also du kannst weniger eine geringere Eizellreserve haben und trotzdem eine gute Qualität und kannst demnach auch gut schwanger werden. Genauso ist es aber auch andersrum. Also von daher, das sollten wir auf jeden Fall immer mit einbeziehen, dass wir auch mit unserem Lebensstil, zum Beispiel unsere Eizellqualität, verbessern können, indem wir sehr nährstoffreich essen, indem wir genügend schlafen, indem wir dem Körper genügend Regenerationsmöglichkeiten geben, indem wir unser Nervensystem regulieren, indem wir an uns arbeiten, an unserem Inneren arbeiten und schauen, welche Trigger habe ich, was beschäftigt mich, was sind die Themen, die mir sehr viel Energie ziehen, wie kann ich diese Themen eben auch angehen. Da empfehle ich dir wirklich, gerade wenn du Probleme mit der Fruchtbarkeit hast, das Ganze ganzheitlich zu sehen. Schau da gerne auch nochmal in die letzte Folge, die ich mit Vicky aufgenommen habe, zum Thema Fruchtbarkeit. Die ist auf jeden Fall auch super, super spannend geworden. Für alle, die jetzt hier zuhören und eventuell Coach sind oder vielleicht bei uns gerade die Ausbildung machen oder ausgebildet schon sind, für mich ist das tatsächlich im Coaching auch als Coach immer ein sehr spannendes Thema zu betreuen, weil also das Thema biologische Uhr und Kinderwunsch und dann eben auch noch mit den verschiedenen Hintergründen von Unregelmäßigkeiten im Zyklus, das ist gar nicht so easy zu betreuen, weil natürlich durch diese biologische Grundlage Druck entsteht und das ist natürlich zusätzlich Stress. Und jetzt wissen wir, dass chronischer Stress eine der Hauptursachen ist, warum wir Zyklusprobleme haben, warum wir vielleicht in der Unfruchtbarkeit sind. Und das macht auf jeden Fall was. Und da muss man wirklich ganz, ganz viel innere Arbeit auch leisten, dass man den Körper eben nicht als Feind vielleicht auch ansieht oder der Körper macht irgendwas gegen mich oder alles steht gegen mich, warum, dass man dann so in so eine Negativ-Talk reinkommt, sondern wirklich versucht mit der Klientin oder dann auch entsprechend, wenn du jetzt zuhörst und selbst betroffen bist, dass man da wirklich hingeht und sich die Themen anschaut und sortiert und da ein bisschen Druck auch wieder rausnimmt, weil, wie gesagt, nur weil man über 35 ist, heißt das noch gar nichts. Es kann ja trotzdem alles passieren, aber die Wahrscheinlichkeit nimmt eben ab und das macht Druck. Und ich kann das total verstehen, dass das Druck macht und dass das eine blöde Situation ist. Aber deshalb gilt es gerade wirklich gut zu sich zu sein und gut mit sich auch zu sprechen und sich vielleicht dann auch nicht zu verurteilen für die Situation. Und das machen eben auch sehr viele Frauen, die in diesem Kinderwunsch vielleicht auch sind und nicht so richtig wissen, wo das herkommt. Und in dem Zuge möchte ich dir jetzt auch noch einen anderen Punkt mitgeben hier heute in diesem Podcast, weil es mich auch immer wieder krass triggert und ich natürlich auch hier von Kundinnen viel zugespielt bekomme, die im Kinderwunsch sind. Bitte hört auf, die Menschen zu fragen, wann es soweit ist, wann sie Kinder bekommen, wie die Kinderplanung aussieht, wie die Zukunft aussieht, ob sie Kinder wollen, ob sie keine wollen. Lasst es einfach. Lasst es einfach. Es ist ein super empfindliches Thema. Es ist ein super, ja, also wenn jemand wirklich gerade in so einer Pain-Situation ist und es aus irgendeinem Grund nicht klappt, dann machst du einfach zusätzlich Druck, indem du Fragen stellst, ohne dass du es vielleicht auch natürlich nicht böse meinst, aber es ist einfach, es gehört sich heutzutage, finde ich persönlich, nicht mehr. Und ich habe da zum Beispiel auch mit meiner Mom, liebe Grüße, falls sie das hört, mal drüber gesprochen, weil sie auch zu mir irgendwann mal meinte, ja, also die und die, jetzt ist sie wieder, hat sie ein Enkelchen bekommen, wann ist es denn vielleicht dann auch bei euch mal so weit, ich will doch auch Oma werden, bla bla bla. Da sage ich immer, Mama, ich sag dir jetzt mal was, hör auf, diese Frage zu stellen. Wir sind nicht im Kinderwunsch aktuell, wir arbeiten nicht daran, aber stell dir mal vor, es würde gerade nicht funktionieren. Das macht einfach sehr viel Druck und das ist einfach eine Frage, die man heutzutage nicht mehr stellt. Und seitdem haben wir dieses Gespräch auch nie wieder geführt. Sie fragt mich nicht danach, sie sagt auch nichts mehr in die Richtung, weil ich glaube, dass das halt früher sehr, sehr normal war, darüber zu sprechen, aber man weiß eben nicht, was die Person durchlebt, was die Person gerade eben vielleicht hat. Vielleicht hat sie auch gerade eine Fehlgeburt gehabt oder ähnliches. Und es trifft dann einfach auf einen ganz wunden Punkt. Und es muss nicht sein. Wenn die Person das dir erzählt und da offen mit dir drüber spricht, hey, cool, super, aber nicht jede Person möchte darüber sprechen. Und das ist ja auch ihr komplettes Recht, das nicht zu tun. Das wollte ich heute hier in dieser Folge auf jeden Fall einmal anbringen, weil es mir einfach super wichtig ist und ich durchaus eben auch immer wieder damit konfrontiert werde, dass Menschen solche Fragen stellen. Und von daher, wenn du das irgendwann mal mitbekommst und den Podcast hier regelmäßig hörst, teile gerne diesen Ansatz, dass man das eben nicht fragen sollte. Und vielleicht erklärst du auch, warum und dass es eben nicht bei jedem Mensch einfach so klappt, sondern ja, manche Menschen eben viel, viel länger darauf warten müssen, schwanger zu werden. Und ja, von daher, nimm das gerne heute an diesem Freitag mit, da einfach über solche Aussagen ein bisschen länger nachzudenken. Und ich hoffe, wenn du jetzt irgendwie die Diagnose frühmenopausal bekommen hast oder der AMH-Wert in irgendeiner Form niedrig oder hoch ist, dass du heute ein bisschen was verstanden hast rund um das Thema Eizellreserven. Und das war auf jeden Fall heute eine recht kurze Podcast-Folge. Ich hoffe trotzdem, dass du ganz viel Spaß hattest und einiges gelernt hast. Und von daher hören wir uns nächste Woche schon wieder. Und ich freue mich auf jeden Fall und wünsche dir jetzt schon wie am Anfang gesagt ein ganz, ganz schönes Wochenende.